Wir kommen heute Abend im Laufe unserer Lesung des dritten Buches Mose nach 3. Mose 3. Und wenn seine Opfergabe ein Friedensopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringt, es sei ein männliches oder ein weibliches, so soll er sie ohne Fehl für Jehova darbringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und er schlachten an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er soll von dem Friedensopfer ein Feueropfer dem Jehova darbringen, das Fett, welches das Eingeweide bedeckt und alles Fett, das am Eingeweide ist, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen, das an den Lenden ist, und das Netz über der Leber, samt den Nieren soll er es abtrennen. Und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar räuchern, auf dem Brandopfer, welches auf dem Holze über dem Feuer ist. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist zum Friedensopfer dem Jehova, ein männliches oder ein weibliches, so soll er sie ohne Fehl darbringen. Wenn er ein Schaf darbringt als seine Opfergabe, so soll er es vor Jehova herzubringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und er schlachten vor dem Zelt der Zusammenkunft. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er soll von dem Friedensopfer als Feueropfer dem Jehova darbringen. Sein Fett, den ganzen Fettschwanz, dicht beim Rückgrat soll er in ihn abtrennen. Und das Fett, welches das Eingeweide bedeckt und alles Fett, das am Eingeweide ist. Und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen, das an den Lenden ist und das Netz über der Leber. Samt den Nieren soll er es abtrennen. Und der Priester soll es auf dem Altar räuchern. Es ist eine Speise des Feueropfers dem Jehova. Und wenn seine Opfergabe eine Ziege ist, so soll er sie vor Jehova herzubringen. Und er soll seine Hand auf ihren Kopf legen und sie schlachten vor dem Zelt der Zusammenkunft. Und die Söhne Aarons sollen ihr Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er soll davon seine Opfergabe als Feueropfer dem Jehova darbringen, das Fett, welches das Eingeweide bedeckt und alles Fett, das am Eingeweide ist. Und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen, das an den Lenden ist, und das Netz über der Leber samt den Nieren soll er es abtrennen. Und der Priester soll es auf dem Altar räuchern. Es ist eine Speise des Feueropfers zum lieblichen Geruch. Alles Fett gehört Jehova. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern, in allen euren Wohnsitzen. Alles Fett und alles Blut sollt ihr nicht essen. Jetzt wollen wir aus 3. Mose 7 weiterlesen, denn das gehört in Bezug auf das Friedensopfer zum weiteren Verständnis dazu. Vers 11, Kapitel 7, Vers 11. Und dies ist das Gesetz des Friedensopfers, das man Jehova darbringt. Wenn man es zum Danke darbringt, so bringe man nebst dem Dankopfer ungesäuerte Kuchen dar, gemengt mit Öl. Und ungesäuerte Fladen gesalbt mit Öl und Feinmehl eingerührt mit Öl, Kuchen gemengt mit Öl. Nebst den Kuchen soll man gesäuertes Brot als Opfergabe darbringen, nebst seinem Dankfriedensopfer. Und man soll je eines davon von der ganzen Opfergabe dem Jehova als Hebopfer darbringen. Dem Priester, der das Blut des Friedensopfers sprengt, ihm soll es gehören. Und das Fleisch seines Dankfriedensopfers soll am Tage seiner Darbringung gegessen werden. Er soll nichts davon liegen lassen. Er soll nichts davon liegen lassen bis an den Morgen. Und wenn das Schlachtopfer seiner Opfergabe ein Gelübde oder eine freiwillige Gabe ist, so soll es an dem Tag, da er sein Schlachtopfer darbringt, gegessen werden. Und am anderen Tage soll dann, was davon übrig bleibt, gegessen werden, und was vom Fleisch des Schlachtopfers am dritten Tage übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wenn irgendwie von dem Fleisch seines Friedensopfers am dritten Tage gegessen wird, so wird es nicht wohlgefällig sein. Wer es dargebracht hat, dem wird es nicht zugerechnet werden. Ein Greuel wird es sein. Und die Seele, die davon isst, wird ihre Ungerechtigkeit tragen. Und das Fleisch, das irgendetwas Unreines anrührt, soll nicht gegessen werden. Mit Feuer soll es verbrannt werden. Und was das Fleisch betrifft, jeder Reine darf das Fleisch essen. Aber die Seele, welche Fleisch von dem Friedensopfer ist, das Jehova gehört, und ihre Unreinigkeit ist an ihr, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und wenn eine Seele irgendetwas Unreines anrührt, die Unreinigkeit eines Menschen oder ein unreines Vieh oder irgendein unreines Scheusal, und sie isst von dem Fleisch des Friedensopfers, das Jehova gehört, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Kein Fett vom Rindvieh und von Schaf und Ziege soll die essen. Und das Fett vom Aas und das Fett vom Zerrissen kann verwendet werden zu allerlei Werk, aber ihr sollt es durchaus nicht essen. Denn jeder, der Fett isst vom Vieh, wovon man ein Feueropfer dem Jehova darbringt, die Seele, die es isst, soll ausgerottet werden aus ihren Völkern, und kein Blut soll die essen. In allen euren Wohnsitzen, es sei vom Gevögel oder vom Vieh, jede Seele, die irgend Blut isst, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und noch eine Stelle aus Kapitel 17 nehmen wir hinzu, von Vers 10 an. Und jedermann aus dem Hause Israel und von den Fremdlingen, die in ihrer Mitte weilen, der irgend Blut essen wird, wieder die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen. Denn das Blut ist es, welches Sühnung tut durch die Seele. Soweit heute Abend. Wir merken, dass wir mit dem dritten Kapitel eine andere Art einer Opfermöglichkeit, die Gott seinem Volke Israel gab, vor uns haben. Es wird bezeichnet als das Friedens- oder als das Dankopfer. Wir erinnern uns, Gott stellte seinem Volk vor, er wollte in seiner Mitte wohnen. Und trotz allem Unzulänglichen, ja sogar der Sünden seines irdischen Volkes, fand er eine Möglichkeit, seine Wohnung nicht aus ihrer Mitte wegzunehmen. Er stellte zwischen sich und sein irrendes und fehlendes irdisches Volk ein fehlerloses Opfer. Und zwar, wie wir das aus 3. Mose 1 gelesen haben, ein fehlerloses Opfer, das ausschließlich für Gott da war. Ein Brandopfer. Und dieses Opfer, das sagte er, wird mir zu einem lieblichen Geruch sein. Und in der Annehmlichkeit dieses fehlerfreien Opfertieres stand dann nicht nur der, der es darbrachte, sondern in der Annehmlichkeit dieses fehlerfreien Opfers stand dann auch das Volk. Wir müssten das Gesetz des Brandopfers noch dazu nehmen, wie wir sie eben aus dem Gesetz des Friedensopfers das gelesen haben, um uns davon unterrichten zu lassen, dass jeden Morgen der Tag in Israel eröffnet wurde, in dem auf dem Brandopferaltar ein Lamm als Brandopfer dem Herrn geopfert wurde. Und bevor die Nacht kam, wurde ein zweites Lamm tagtäglich geopfert. So dass wir sagen können und sagen müssen, und das haben schon die Alten in Israel erkannt, Gott kann nur aufgrund dieses Brandopfers, das zu seiner Ehre ist, in unserer Mitte wohnen. Und wir, die wir vom Neuen Testament herkommen, uns fällt es nicht schwer, in jenen Opfern den zu sehen, von dem der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und unter diesem erhabenen Titel Lamm Gottes wird unser Herr dargestellt. Und wir wissen aus dem letzten Buch unserer Bibel, dass er nicht nur für uns, die wir an ihn glauben und die Kraft seines Blutes erlebten, der Garant unserer Errettung ist, der Garant des ewigen Lebens ist, das wir durch den Glauben an ihn bekommen haben, sondern auch der Garant für alle Ewigkeit. Und nicht umsonst wird uns im Buch der Offenbarung dann im 5. Kapitel dieses Lamm wie geschlachtet gezeigt, dem alle himmlische Ehre der Engel und der Myriaden jener Himmelsbewohner, der Erlösten, ihre Huldigung darbringen. Wie gesagt, es dürfte für uns, die wir ein Eigentum des Herrn Jesu geworden sind, durch sein Blut, dem Blute des Lammes Gottes, keine Schwierigkeit sein, von diesen Dingen aus jene Brücke zu schlagen zu den alttestamentlichen Vorschriften, die wir nun in diesen wenigen Stunden in dieser Woche vor uns haben. Das Brandopfer hatte es mit der Ehre Gottes zu tun und war für ihn, kann man das so ausdrücken, ich stelle es zur Frage, war für Gott damals schon der unmittelbare Hinweis, dass er einmal seinen Sohn senden würde, der seine Angelegenheit inmitten dieser sündigen Welt und mitten im Herrschaftsbereich Satans nicht nur anmelden würde, sondern der seine Ehre zu ihrer unbedingten und ewigen Verherrlichung führen würde. Wir können deshalb verstehen, dass das Brandopfer in den Anordnungen Gottes an Israel an die erste Stelle gestellt wird. Gestern Abend haben wir uns mit jenem unblutigen Opfer beschäftigt, dem sogenannten Speisopfer, das uns nicht den Herrn Jesus in seinem Leiden und Sterben wie das Brandopfer vorstellt, sondern in seinem geheiligten Leben eben von seiner Zeugung her durch den Heiligen Geist im Leibe der Jungfrau bis zu seinem Tode am Kreuze. Und ich sagte gestern Abend, stellte uns das Johannesevangelium, die Leidensgeschichte des Herrn Jesu, als das Brandopfer Gottes vor, so stellen uns die Lebensberichte der vier Evangelien, das heißt die Berichte über das Leben des Herrn Jesu, ihn uns vor als das Speisopfer Gottes. Sein Leben war tatsächlich von Stunde zu Stunde zur Verherrlichung Gottes, so wie es ja auch der alttestamentliche Text erkennen lässt, dass das Speisopfer ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova war. Hatte das Brandopfer ausschließlich für Gott zu sein und hatte der Opfernde und auch der Priester keinen Teil daran. So war es bei dem Speisopfer so, dass nur ein Gedächtnisteil, eine Handvoll des Feinmehls samt dem Öl und samt allem Weihrauch auf den Altar Gottes kam und dort geräuchert wurde und der übrig bleibende Teil dem opfernden Priester und seiner Familie zufiel. Das sagt uns, dass der Herr in seiner Dahingabe, in seinem Tode als das Brandopfer zur Verherrlichung Gottes, in seiner ganzen Wertschätzung allein von dem Vater, für den er sich darbrachte, erkannt wird und gewertet wird. Und wenn es uns durch den Glauben und die Kraft des Heiligen Geistes heute möglich ist, diese besondere Seite seines Werkes, wenn auch nur andeutungsweise zu erfassen, dann bedeutet das heute für uns, dass wir ihn als das Brandopfer erkennen können, die ganzen Werte seiner Darbringung erkennt der Vater alleine. Für uns ist das ein bleibendes wenn auch ein kostbares Geheimnis. Bei dem Speisopfer war es so, und ich darf das direkt in unsere Praxis übertragen, dass wenn irgend dein Herz oder mein Herz von den Lebensäußerungen des Christus hier in seinem Leben auf der Erde etwas unsere Herzen bewegt, dass das jenem Genuss gleicht, den damals die priesterliche Familie an ihrem Anteil an dem Speisopfer hatte. Und ich sagte gestern Abend schon, wer hätte nicht von uns, die wir dem Herrn Jesus gehören, etwas von dem Genuss dieses Speisopfers Christus als Mensch Gottes hier in seinem Leben auf der Erde schon in seinem Herzen erlebt. Und indem das unsere Herzen bewegt und erquickt und auch aufs Höchste erfreut, dürfen wir dann von uns sagen, dass wir die Darbringer eines Speisopfers sind. Unsere Freude an dem Herrn Jesus und seinem Weg und seinem Leben wird von Gott wahrgenommen und uns gut geschrieben bei ihm. Wir lieben unseren Herrn, der Vater liebt seinen Sohn. Der Vater und wir sind uns einig, wenn auch mit Abstand der Bewertung, in der Schätzung seines Sohnes. Wir dürfen das ruhig einmal so sagen, ohne irgendeine Überheblichkeit dabei zu haben oder haben zu brauchen. Wenn mein Herz sich mit dem Herrn Jesus befasst, in seiner Dahingabe für Gott, in seiner Dahingabe als wahrhaftiger Mensch in seinem Leben bis zu seinem Tode, ist das etwas, was nicht nur unsere Herzen erquickt und vielleicht auch zu einem gemeinsamen Lob vereinigt, sondern es ist etwas, das das Herz des Vaters interessiert. Er achtet auf die, die bis heute durch diese Welt gehen und seinen Sohn lieben und schätzen und ehren. Nun haben wir das Friedensopfer. Und es wird auch Dankopfer genannt. Und ich meine auch das, was wir von ihm gelesen haben. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova. Aber wir haben gelesen, es gehört nicht nur Gott. Nur ein gewisser Teil wurde dargebracht. Wir haben gelesen, das Blut. Das Fett, das Blut wurde ja bei allen Opfern um den Altar gesprengt. Der andere Teil des Opfers, des Friedens- oder Dankopfers, gehörte zu einem Teil dem Priester, das lesen wir später in 3. Mose 7. Ihm gehörte die Brust und der rechte Schenkel dieses Dankfriedensopfers und das Übrige gehörte dann dem Opfernden und seiner Familie. Wir haben gelesen, und jeder Reine darf es essen. Wir haben auch die strikte Ablehnung Gottes verstanden, dass niemand, der sich verunreinigt hat, davon essen soll. Hier geht es also um einen Genuss, den auch der Opfernde hat an dem Opfer. Und in diesem Sinne steht der Altar als der Tisch des Herrn vor uns. Der Tisch des Herrn allerdings in dem Sinne, dass Gott sein Teil auf diesem Tische hat, und das war das Fett, das ihm dargebracht wurde, dass der Priester, der es opferte, auf den Altar legte, sein Teil bekam, und dass auch der opfernde Israelit mit seiner geheiligten und gereinigten Familie sich von demselben Tische Gottes sättigen konnte. Es war übrigens sein persönliches Opfer. Kapitel 3, Vers 2. Er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen. Wir finden also hier in diesem Abschnitt das Opfer, das Gott dargebracht wird, vor dem Eingang seiner Wohnung geschieht das, dass dieses Opfer die Gemeinschaft ausdrückt Man könnte auch sagen, alle, die diese Gemeinschaft bildeten, aßen von demselben Tisch. Das war der Altar. Wir wissen, dass 1. Korinther 10 auch von dem Altar gesprochen wird, dass die Juden, die Israeliten, wenn sie etwas darbrachten, in Gemeinschaft mit dem Altar sich befanden, jenem Tisch, auf dem Gott seine Speise hatte, von dem der Priester seine Speise nahm und auch der Opfernde mit den Seinen. Das Opfer, das die Gemeinschaft ausdrückt. Und damit kommen wir zu einem wichtigen neutestamentlichen Gedanken, der uns in 1. Johannes 1 ja vorgestellt wird, wo der Apostel anfängt, was von Anfang war, was wir gehört, was wir gesehen, mit unseren Augen angeschaut und mit unseren Händen betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und haben bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohne. Auch ihr sollt mit uns Gemeinschaft haben, auf dass eure Freude völlig sei. Gemeinschaft. Gemeinschaft unter den Augen Gottes. Ich greife zurück auf Israel. Stellen wir uns das vor, da war der Vorhof der Stiftshütte in der Wüste, im Vorhof war der Altar und am Ende des Vorhofes stand das Haus Gottes, die Hütte. Der opfernde Israelit kam mit seiner Familie, er hatte sich gereinigt. Er wollte in der Gegenwart Gottes Gemeinschaft haben. Gott sagt, ja, du kannst mit mir Gemeinschaft haben. Gott nimmt von dem, was der Israelit ihm als Opfer brachte, das, was Gott gebührte und ihn aufs Höchste ehrte. Das wurde auf seinem Altar ihm geräuchert, zum Wohlgeruch, so haben wir gelesen. Und der Priester hatte sein Teil von diesem Friedensopfer. Die Brust, wir nennen darunter die Zuneigungen, die Liebe unseres Herrn, der als Opfer für uns zwischen uns und Gott steht und der die eigentliche Grundlage unserer Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater bildet, die eigentliche Grundlage auch, die unsere Gemeinschaft kennzeichnet. So. Ein wunderschönes Bild tritt uns also mit 3. Mose 3 vor Augen. Ein Bild, ein Vorbild, das die ganzen Vorzüge des Platzes unter den Augen des Herrn vor dem Eingang seiner Wohnung uns vor Augen stellt. Und da ist einer von seinem irdischen Volke. Er bringt, wenn der Priester ihn fragte, was möchtest du denn opfern? Soll das ein Sündopfer sein? Hast du was zu bekennen? Nein, sagt er, es ist alles in Ordnung. Meine Sünde ist vergeben. Ich habe ein Sündopfer geopfert. Was ich jetzt bringe, ist ein Dankopfer. Ist ein Opfer, das meinen Frieden zum Ausdruck bringen soll. Den Frieden, den Gott mir gegeben hat. Meine Lieben, ist das nicht ein kostbarer Gedanke? Ist das nicht etwas, das uns gar nicht fremd ist? Wie sagt Paulus in Römer 5, wir haben durch den Herrn Jesus Frieden mit Gott und stehen in dieser Gunst, die wir bei ihm nun bekommen haben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das sollte uns ja auch immer wieder innerlich antreiben, unserem Gott und Vater, wie auch dem Herrn Jesus, der eigentlich das Mittel zu diesem Frieden und dem Dank geworden ist, tatsächlich unsere Herzen in Dank, Lob und Anbetung zu öffnen. Kennen wir das? Auf der anderen Seite ein anderer wichtiger Gedanke. Stellen wir uns vor, da ist Israel in der Wüste. Sie lagern, geortet nach den Stämmen, eine große Zeltstadt. Jeder Stamm hatte sein Panier, sein Zeichen. Jeder wusste, wo er hingehörte. Und in der Mitte der Zeltstadt war die Wohnung Gottes und jener Vorhof, in dem der Altar und, wie Maleachi sagt, der Tisch des Herrn stand. Sie waren errettet aus Ägypten. Gott hatte sie als sein Eigentumsvolk um sich versammelt. Und jetzt ist da ein Herz, und wahrscheinlich sind es viele Herzen damals gewesen, die Gott für diese Vorrechte und Vorzüge, für die Errettung, für das Durchbringen durch die Wüste von Herzen danken wollten. Du kannst kommen, sagt Gott. Natürlich kannst du kommen. Ich warte auf dich. Aber wenn du kommst, dann musst du jemand haben, der für dich das Opfer geworden ist. Dein persönliches Opfer. Das sind alles kostbare Gedanken, wenn wir sie auf uns jetzt einmal übertragen. Und ich möchte an dieser Stelle uns persönlich fragen, in welch einem Verhältnis stehst du zu dem Herrn Jesus, dem Lamm Gottes? Kannst du tatsächlich so sagen, er ist mein Opfer, mein Stellvertreter, er ist für mich gestorben? Und weil er für mich gestorben ist, deswegen darf ich Frieden haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und nicht nur ist der Friede einmal gemacht. Paulus sagt ja in Römer 5, und ich erwähne es noch einmal, und ich habe jetzt Zugang zu dieser Gunst Gottes, in welcher ich stehe. Hast du solch ein persönliches Verhältnis zu dem Herrn Jesus? Kannst du sagen, er ist mein Opfer? Bist du so wie dieser Israelit, von dem Gott sagt, er soll seine Hand auf den Kopf dieses Stellvertreters, dieses Opfers, seines persönlichen Opfers legen? Er macht sich damit mit ihm eins, indem er weiß, in dieser Handauflegung bringe ich zum Ausdruck, dass meine Sünden auf ihn übergegangen sind. Mit dieser Handauflegung bringe ich zum Ausdruck, dass seine Gerechtigkeit auf mich übergegangen ist. Seine Werte, die er vor Gott hat, sind meine Werte geworden. Ein Dankopfer ist angebracht, nicht wahr? Es geht darum, ob du das auch so erkennst und ob du das im Geiste so vollziehst. Ob du so den Herrn Jesus vor dir stehen hast, als der, der für dich persönlich gestorben ist. So wie Paulus das ja formuliert, er hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Er sagt an einer anderen Stelle, er hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Aber das eine, das Persönliche, das muss vorausgehen, sonst stimmt das mit dem Uns auch nicht. Wie stehst du zu dem Herrn Jesus? Ganz persönlich. Kannst du so, in diesem übertragenen Sinne, im Glauben deine Hand auf ihn legen, als den, der für dich an deiner Stelle gestorben ist, als den, der deine Sünde zu seiner machte, und der seine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zu deiner Gerechtigkeit gemacht hat. Kannst du das? Dann bist du berechtigt, um hier bei dem Vorbilde zu bleiben, ein Dankfriedensopfer zu bringen. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Auch das ist hier enthalten im Text, dass das geschlachtete Tier sein Blut gab, es wurde aufgefangen durch den Priester und rings an dem Altar gesprengt. Man konnte von irgendeiner Seite kommen ob es die Seite war, die zu Gott hingewendet war, die Seite des Altars, die zu Gott hingewendet war. Gott sah das Blut. Es konnte die Seite sein, auf dem der Priester stand oder der Opfernde stand. Überall war das gesprengte Blut der Ausdruck der vergebenen Sünde, weil einer dafür gestorben, von Gott gestraft war. War der Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes, von welcher Seite du auch kommen magst, in Bezug auf dich selbst, in Bezug auf die Bewertung anderer gläubiger Gotteskinder. Von jeder Seite spricht das vergossene Blut des Lammes Gottes. Deswegen haben wir dieses kostbare Lied: Auf dem Lamm ruht meine Seele. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Und jener andere Vers: Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gesetzt. Das Opfer der Gemeinschaft hatte als Grundlage den gestorbenen Christus. Und unsere Gemeinschaft wird auch heute nur dadurch dargestellt, dass du persönlich und ich persönlich in Gemeinschaft mit dem gestorbenen Christus gesehen wirst. Was sagt zum Beispiel der Apostel Johannes in jenem Abschnitt, von dem ich die ersten Verse soeben vermerkte, den Versen, die von der Gemeinschaft miteinander, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus sprechen? Denn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Was haben wir in 3. Mose 7 gelesen? Wenn da irgendetwas Unreines ist und du wärst als Israelit dort im Vorhofe, ständest im Vorhofe, hättest dich nicht gereinigt von deiner Unreinigkeit, wärst du straffällig vor Gott geworden. Jeder Reine kann es essen. Und so sagt der Apostel: Wir haben nur Gemeinschaft miteinander, wenn wir im Lichte wandeln. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann betrügen wir uns selbst, sagt er weiter. Und wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dass die Wurzel des Bösen nicht in uns ist, dann machen wir Gott zum Lügner. Ja, wohin nun damit? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt von aller Sünde. Ist das nicht, als ob wir hier im Vorbild das dargestellt sehen, wie wir das in 3. Mose 3 und auch in 3. Mose 7 über das Gesetz des Friedensopfers gelesen haben? Eine wunderbare Illustration neutestamentlicher Wahrheiten, in deren Genuss wir leben dürfen, die uns hier nach der Regel des Alten Testamentes durch einen sichtbaren und weltlichen Gottesdienst, wie der Hebräerbrief sagt, so vor Augen gemalt werden. Kann man das nicht begreifen? Aber meine Lieben, diese Frage, die kommt ja praktisch auf uns zu. Ist unsere Gemeinschaft, das heißt das Zusammenkommen als Kinder Gottes, von diesen Grundsätzen geprägt, dass wir rein sind, dass wir uns gereinigt haben? Wir haben ja gelesen, was das Gesetz des Friedensopfers besagt, dass Gott den zur Rechenschaft zieht, der sich unrein an diesem Gemeinschaftsopfer beteiligen wollte oder beteiligte. Und die Wirklichkeit auf neutestamentlichem Boden, die sieht ganz genauso ernst aus. Deshalb fragt der Apostel in 1. Korinther 11, sind viele unter euch krank und schwach und ein Gutteil entschlafen? Wenn wir uns selbst beurteilten, würden wir nicht gerichtet, indem wir das nicht tun, indem wir unwürdig essen und trinken, da geht es ja nun um das Abendmahl, haben wir uns vor dem Herrn zu verantworten und er wird uns zur Rechenschaft ziehen. Damals in 1. Korinther 11 in Korinth, im Anfang, in dem er Krankheiten auferlegte, körperlich schwach werden ließ, die ungereinigten Herzens am Mahle des Herrn teilnahm, oder die der Herr vorzeitig durch den Tod hinweg nahm. Dahinter steht für uns das Fragezeichen, wie reagiert der Herr auf meine und deine unwürdige Teilnahme an seinem Gedächtnismahl. Wollen wir das doch einmal nicht für jemand anders, der neben uns sitzt oder hier sein mag, hören, sondern für uns selbst. Morgen früh kommen wir, so der Herr Gnade dazu schenkt, ja zu diesem Zweck zusammen, in Gemeinschaft miteinander dem Herrn zu danken. Das heißt, alttestamentlich ausgedrückt und dargestellt, ein Dankfriedensopfer zu bringen. Christus, der für uns gestorben ist und der als der Gestorbene unsere Speise ist. Wie kommen wir morgen früh zusammen? Bitte, meine lieben Brüder und Schwestern, ob wir alt oder jung sind, prüfen wir das doch einmal, wie Paulus sagt, ein jeder aber prüfe sich selbst. Und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Friedensopfer, das Opfer der Gemeinschaft. Das Väter haben wir gelesen, für Gott. Es hat immer jemand gegeben, der gefragt hat, was hat das denn zu bedeuten? Was hat das neutestamentlich zu bedeuten, dass die Israeliten von den Opfertieren, die sie darbrachten, weder das Blut essen, trinken, sollten und durften, und auch nicht das Fett? Wenn wir Acht gegeben haben, dann haben wir schon beim Brandopfer gelesen, dass die Söhne Aarons, die Priester, auch das Brandopfer in seinen Teilen auf den Altar zu schichten hatten, auf dem Holz des Altars. Und es geht aus dem Textzusammenhang hervor. Es war nicht so sehr das Brennholz, verzeiht diesen Ausdruck, das dann das Feuer entfachte und unterhielt, dass das Opfer auf dem Altar verzehrte, sondern es war der Bestandteil des Fettes, das das Feuer hochlodern ließ. Wir dürfen das wohl so einmal bildlich dargestellt sehen. Es ist etwas in der Persönlichkeit und in den Werten Christi, in seiner Darbringung Gott gegenüber, das seiner Heiligkeit entspricht. Und diese Heiligkeit, die durch das Feuer dargestellt wird, nicht zum Verlöschen bringt. Wir merken, wenn wir über die Einzelheiten nachzudenken versuchen, dass sich uns Ausblicke auftun, die uns fragen lassen, Herr, haben wir uns schon recht Vorstellung gemacht von all dem, was deine Darbringung für Gott bedeutet? Haben wir uns schon in rechter Weise Vorstellungen dafür gemacht? Und jetzt kommen wir auf das Friedensopfer, das Opfer der Gemeinschaft zu sprechen. Vorstellungen darüber gemacht, dass etwas, was von dir ist, nicht die Heiligkeit Gottes beseitigt, sondern sie zur hellen Flamme entfacht. Nicht wahr, wie gering sind unsere Überlegungen und Gedanken im Hinblick auf das Opfer Christi. Es ist zwar das Erste, was ein Menschenkind erkennt. Und der Apostel Johannes formuliert das in seinem ersten Brief so recht verständlich. Er sagt, Kindlein, das sind die Glaubenssäuglinge, die gerade geboren, wiedergeboren worden sind. Kindlein, sagt er, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Und wenn einer von uns da ist, der sich daran noch erinnern kann, wie er den Herrn Jesus gefunden und angenommen hat, ja, mich hätte man doch damals nicht fragen können, wie kommt das denn, dass deine Sünden vergeben werden konnten? Dann hätte ich gesagt, ja, versteht mich recht, ich war noch ein Kind. Der liebe Heiland ist für mich gestorben. Mehr hätte ich doch nicht erklären können. Heute kann ich darüber schon ein bisschen mehr sagen. Und vielleicht sind solche unter euch, die noch mehr darüber sagen können, weshalb uns denn die Sünden vergeben sind. Das hängt mit der fortschreitenden Erkenntnis und dem fortschreitenden Wachstum des neuen Lebens zusammen, das sich auch in Bezug auf den Herrn Jesus, in Bezug auf sein Werk, in Bezug auf den Wert seines Blutes und die Wirkungen seines Blutes, wenn alles normal verläuft in unserem Glaubensleben, heute mehr verstehe als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor 60 Jahren wie bei mir. Ist doch verständlich. Aber ich frage, meine Lieben, sollten wir uns nicht befleißigen, ganz gleich, wie lange wir nun schon sein Eigentum sind, dass wir uns doch etwas mehr Gedanken darüber machen, was eigentlich seine Dahingabe in sich schließt. Ich denke, wir müssen uns schämen. Ein Glück nur, dass das alles nicht unsere Errettung irgendwie in Zweifel zieht oder dass ihre Wirkung widerrufen wird, weil wir nicht genügend davon erkennen. Aber wenn wir schon sein Eigentum geworden sind und er schon lange sein dürfen, dann sollten wir uns mehr Gedanken über ihn machen. Aber es gibt und bleibt in dem Werke des Herrn Jesu, und ich komme jetzt wieder auf das Fett, das alleine Gott beanspruchte von dem Opfer, ich komme wieder darauf zu sprechen. Es gibt in dem Werke und in der Person Jesu Bereiche, Ausblicke, die für uns nur in der Ahnung bestehen, die aber von Seiten Gottes in ihrem vollen Wert gewertet und auch als Heilstatsachen und Grundlagen eingesetzt sind. Ist das nicht eine herrliche Sache? Wenn Johannes sagt, ihr Kindlein, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Da ist kaum eine Erkenntnis über die Werte Christi bei dem glaubenden Kindlein. Aber weshalb ist es dann? Steht es unter der Sündenvergebung? Weil es den Namen Christi erklären kann? Nein, weil Gott den Namen Christi schätzt und wertet Und darauf kommt es an. Und wir haben allen Grund, im Bilde gesprochen hier, wie auch wenn wir morgen zusammenkommen oder wenn wir gleich miteinander beten, dem Herrn zu danken, dass er das Opfer für uns geworden ist. Und wir dürfen Anteil an ihm haben. Wir haben Gemeinschaft, sagt der Apostel Johannes, wenn wir im Lichte sind, wie er im Lichte ist. Deswegen ist das so wichtig, dass wir alle Hinderungsgründe, die diese Gemeinschaft in Frage stellen, ganz persönlich mit ihm zur Sprache bringen und die Kraft der Vergebenden, die Blutskraft dieser sündenvergebenden Wirkung dankbar anerkennen und auch in Anspruch nehmen. Für Gott war auch das Dankfriedensopfer. Und selbst wenn er, wir würden sagen, nur das Fett auf seinem Altar hatte, das ihm geräuchert wurde, für Gott war das ein lieblicher Geruch. Was müsste es geben, ihr lieben Geschwister, wir wären morgen in dieser Zusammensetzung wieder zusammen. Und kein Herz von uns hätte etwas, was hindert zwischen mir und dem Herrn stehen. Und jedes Herz wäre befleißigt, ihm zu danken. Wir haben das ja schon oftmals formuliert. Wir sagen dann, ach, das war eine herrliche Stunde. Das bedeutet doch nicht, dass wir so sehr in den Gefühlen schwelgten, sondern dass unsere Herzen Christus genossen. Und das haben wir beim Friedensopfer. Es ist das Opfer der Gemeinschaft. Und wisst ihr, welches Evangelium diesem Friedensopfer entspricht? Es ist das Lukas-Evangelium. Mit welchem Wort eröffnete Herr Jesus das Passa, das letzte auf dem Obersaal? Haben wir alles schon so oft gelesen. Ich habe mich mit Sehnsucht gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Mit euch. Das ist der kürzeste Ausdruck für das Wort Gemeinschaft. Und du brauchst nicht viel zu überlegen, um dieses schlichte, einfache Wort, das der Herr, mit dem der Herr dieses Passa, das letzte, eröffnete, mit seinen Jüngern eröffnete, um dieses Wort in seiner Tiefe etwas zu erfahren. Er sehnte sich damals, und er sagt mit Sehnsucht. Wir sind ja gewohnt, jedes Wort, das uns der Herr Jesus von sich übermittelt hat, nicht nur ganz vorsichtig aufzugreifen, sondern jedes Wort auch zu bewegen in unseren Herzen, um tiefer in seine Bedeutung und in seinen Sinn einzudringen. Und ich gebe das jetzt als eine persönliche Aufgabe mit für uns heute Abend. Überleg mal, was das bedeuten mag. Ich habe mich mit Sehnsucht gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Hier haben wir etwas von der Bedeutung jener kostbaren Gemeinschaft vor uns. Und der Herr sagt uns, ich sehne mich mit Sehnsucht danach. Und sage nicht, das hat der Herr damals gesagt und er ist jetzt schon lange im Himmel. Ach, meine Lieben, unser Herr sehnt sich heute genauso wie damals auf dem Obersaal. so wie Gott sich damals in der Wüste darüber freute, wenn da ein Israelit mit seinem Friedensopfer kam und in der Gegenwart Gottes von diesem Opfer aß. Zwischen ihm und Gott war alles geregelt, alles geordnet. Das Blut sprach seine Sprache, alle Sünden sind hinweggetan. Und das Opfer, das für ihn starb, war zugleich seine Speise, von der er mit Gott genoss. Es hat einmal jemand gesagt, ein alter Ausleger, wenn du Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hast, dann ist es unmöglich für dich, das für dich alleine zu behalten. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Mich drängt es dann. Wenn der Herr Jesus vor mir steht und ich irgendetwas von ihm erkennen kann, dann muss ich das anderen sagen, wie euch jetzt. Ist das bei dir auch so? Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus macht das Herz nicht nur glücklich, sondern es drängt dazu, die Freude auch dem anderen zu sagen. Und es mag so wie Kindern gehen, die, oh, wir haben das hierzulande so, die zu Weihnachten was Schönes geschenkt gekriegt haben, was sie gar nicht erwarteten. Sie sind überrascht und alle müssen das wissen. Unsere Überraschung, Christus zu erkennen und zu genießen, tatsächlich so effektiv, so drängend, wenn das so ist. Meine lieben Brüder, dann müssten morgen früh alle Brüder beten, weil das drängt, das muss heraus. Und der lieben Schwestern, in ihr, euren Herzen, müsste es ebenso brennen und, wenn auch still und nicht laut, müssten von euren Plätzen wie viel Dankgebete zum Herrn aufsteigen. Gemeinschaft. Ich sagte, das Lukas-Evangelium ist das Buch, das uns über diese Gemeinschaft berichtet und als ganz ausgeprägtes Zeichen, dass das Lukas-Evangelium den Tod des Herrn Jesu als das Friedens- und Dankopfer vor uns stellt und beschreibt, ist jener Vorgang am Kreuz, wo jener Schächer zur Erkenntnis kommt: Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst. Seht, und da kommt es wieder über die Lippen des Herrn Jesu, die Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Wahrlich, sagt er, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt doch, Gemeinschaft haben wirst du mit mir. So sehen wir, dass das Neue Testament uns die Opferarten in den Berichten der Evangelien in der Praxis vorstellt. Alles das, was Gott im alten Bunde vorbildhaft durch die Vorschriften des Gottesdienstes, der Einrichtung seiner Wohnung und der Darstellung der verschiedenen Opferarten mitgeteilt hatte, war der Ausdruck des Drängens seines Herzens, dass Menschen auf dieser Erde mit ihm, wenn auch unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die durch das Opfer gegeben waren, damals waren es Stiere und Böcke nur irgendwie möglich werden konnte. Und darüber sagt uns der Herr Jesus jenes wundersame Wort. Das kommt auf uns. Und morgen sollte es uns so zusammenführen und zusammentreiben. Er hat Sehnsucht mit uns zu seinem Gedächtnis zusammen zu sein. Kann man sich das vorstellen? Ich sagte ja gestern Abend oder vorgestern, es ist die Frage, ob wir unseren Herrn recht erkennen. Wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht. Das ist eben unser Mangel. Du magst bisher gewohnheitsgemäß hier erschienen sein. Und keiner weiß, wie in deinem Herzen es ausgesehen hat. Wenn du wüsstest, wer es ist, um dessen Willen wir hier zusammenkommen, morgen früh. Ach, meine Lieben, dann kann doch kein Herz stumm bleiben. Wir müssten doch der Gemeinschaft Ausdruck geben in einem Dank- und Friedensopfer, das heißt, indem wir ihn anschauen, der die Grundlage unseres ewigen Lebens und unserer Gerechtigkeit geworden ist. Und so ist er auch die Grundlage unserer Gemeinschaft. Und sich vorzustellen, er wartet darauf. Wie kann ich dann in Gleichgültigkeit, und weil das so die Gewohnheit der Brüderversammlung ist, seine Gegenwart aufsuchen. Meine Lieben, lasst uns, wie sagt Paulus, uns selber prüfen und in dieser prüfenden Haltung von dem Brote essen und aus dem Kelche trinken. Denkt daran, der Herr erwartet, dass du ihm dankst, im Genuss seines Friedens, im Anschauen seiner Person.